Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Wir wollen heute Morgen mal einen Blick in die frühe Apostelgeschichte werfen und dazu zunächst mal den Text lesen aus dem vierten Kapitel, und zwar die Verse 23 bis 31, also Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 31. Da hören wir Folgendes. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Tieren und verkündigten ihnen, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Da sie das hörten, hoben sie ihre Stimme auf, einmütig zu Gott und sprachen: Herr, der du bist, der Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darinnen ist, gemacht hat, der du durch den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt hast: Warum empören sich die Heiden und die Völker nehmen vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich zuhauf wider den Herrn und wider seinen Christus. Wahrlich ja, sie haben sich versammelt über deinen heiligen Knecht Jesus, welchen du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und dem Volk Israel, zu tun, was deine Hand und dein Rat zuvor bedacht hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, siehe an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit aller Freudigkeit zu reden dein Wort. Und strecke deine Hand aus, dass Gesundheit und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und da sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, da sie versammelt waren, und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und redeten das Wort Gottes mit Freudigkeit. Wir wollen nochmal stille werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jetzt mitten unter uns bist und dürfen dich herzlich bitten, dass du uns ruhig und stille machst, dass du alles Störende von uns nimmst und dass du jetzt durch dein Wort zu uns redest, dass du es jetzt bist, der uns dieses Wort aufschließt, der uns sagen will, was wir aus diesem Text mit in diese neue Woche nehmen sollen. Und so wollen wir dir alle Ehre geben und dich anbeten als unseren lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen. Ja, wir wollen heute Morgen mal einen Blick werfen in die Jerusalemer Gemeinde. Und zwar nachdem Gott seinen Sohn und den Heiligen Geist geschickt hat, ist jetzt zum ersten Mal Gemeinde da. Das heißt, Menschen sind zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen, in denen jetzt der Heilige Geist wohnt und die jetzt durch den Heiligen Geist bekennen und beten können. Einerseits Menschen in ihrer ganz normalen Existenz und mit allem, was so zum Normalen dazugehört, aber gleichzeitig ganz anders, geheiligt, geliebt, gerechtfertigt durch den lebendigen Gott, jetzt zur Gemeinde Jesu Christi gehörend, ja, jetzt Glieder am Leibe Jesu Christi. Und deswegen ist natürlich diese Gemeinde ganz wichtig, deswegen ist diese Jerusalemer Gemeinde für uns auch von Bedeutung und deswegen wollen wir einfach mal in diese Gemeinde hineinschauen, sie ja an den verschiedenen Stationen begleiten. Und das erste wichtige Themengebiet in der Jerusalemer Gemeinde war eben halt das Gemeindegebet. Und darum geht es heute Morgen, um das Gemeindegebet. Zunächst mal, was war vorgefallen? Petrus und Johannes wurden von der jüdischen Justizbehörde verhört, weil sie es eben gewagt hatten, von Jesus Christus zu predigen. Und dann ging alles sehr schnell. Verhaftung, Untersuchungshaft bis zum nächsten Morgen. Und dann wurden sie von der Justizbehörde verhört, wurden offiziell mit Predigtverbot belegt, woran sie sich aber nicht gehalten haben. was sie nicht akzeptieren konnten, denn sie sagten eben, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Ja, und schließlich hat man sie dann freigelassen, allerdings eben mit einer ganz, ganz massiven Drohung. Und das war also jetzt ihre Situation. Und damit natürlich auch die Frage, was machen die jetzt? Was machen sie jetzt angesichts dieser schwierigen Situation, angesichts dieser massiven Drohung? Wohin wenden sie sich? Mit wem können sie sich aussprechen? Wo können sie Hilfe finden? Und unser Text macht es deutlich, die erste Anlaufstelle finden wir gleich am Anfang hier unseres Textes, wenn es da heißt, denn sie gingen zu den Iren. Denn sie gingen zu den Iren. Ich denke, eine ganz wunderschöne Beschreibung für das, was Gemeinde ist. Da zeigt auch auf der anderen Seite dieses starke Vertrauensverhältnis, was Petrus und Johannes zu dieser Jerusalemer Gemeinde gehabt haben. Und das ist natürlich die Frage an jeden Einzelnen. Wie siehst du Gemeinde? Siehst du Gemeinde aus einer inneren Distanz heraus, dass du sagst, ja gut, wir sehen uns in der Woche einmal zum Gottesdienst und auch einmal zur Bibelstunde und vielleicht ist noch die eine oder andere Veranstaltung in der Woche und dann hält man das so miteinander aus. Oder kannst du wirklich sagen, kannst du wirklich von deiner Gemeinde sagen, ja, das sind die meine. Ich weiß ganz genau, an wen ich mich wenden kann. Ich weiß ganz genau, wem ich vertrauen kann. Wenn auch ich mal bedrängt, wenn ich auch mal bedroht werde, wenn der Druck zunimmt, wenn es ernst um meine Person wird. Oder fängst du an zu planen? Berufst du einen Krisenstab ein, entwickelst womöglich noch einen Notfallplan? Wie auch immer. Es gibt ja halt viele Bedrohungsfaktoren, denen wir als Christen ausgesetzt sind. Das wissen wir. Das kann die öffentliche Meinung sein. Das ist die Ideologie des Political Correctness, kennen wir alles. Das kann Menschenfurcht sein. Ja, es kann die Beobachtung durch andere sein. Es kann der Zeitgeist sein. Also es gibt viele, viele, viele Bedrohungsfaktoren, denen wir also ausgesetzt sind. Und das wissen wir und das haben wir vielleicht auch schon erlebt. All das zielt ab auf Einschüchterung, auf Lähmung. Dass wir unseren Mund halten, dass wir den Anspruch Jesu Christi, den Absolutheitsanspruch Jesu Christi nicht vehement vertreten, dass wir keinen Ärger machen. Ja, dass wir uns als Christ, als Nachfolger Jesu Christi nicht so deutlich hervorheben, nicht so deutlich positionieren. Und hinter allem steht natürlich der Widersacher Gottes, der das so will. Jetzt mal nebenbei bemerkt, von den Drohungen zu unterscheiden sind Warnungen. Wer also warnt, der will ja einen Menschen auf die Realität hinweisen, die für ihn momentan gefährlich ist. Dass er also etwas unternehmen muss, um dieser Gefahr zu entkommen. Wer also warnt, möchte denjenigen also letztendlich beschützen und bewahren. Die Propheten waren zum Beispiel solche Warner. Natürlich auch die Apostel und in ganz besonderer Weise natürlich unser Herr Jesus Christus. Und wir alle kennen ja dieses Sprichwort, Hunde, die bellen, beißen nicht. Trotzdem bin ich schon davon überzeugt, dass sie wenigstens von uns im Zweifelsfalle sich darauf verlassen würden. Aber das Sprichwort will ja sagen, dass wenn jemand droht, wenn jemand aggressiv auftritt, dass er in Wirklichkeit gar nicht so gefährlich ist, dass er hinter den Drohungen ja seine Ohnmacht verbirgt. Kann natürlich sein. Hunde, die bellen, beißen manchmal nicht. Aber was ist, wenn sie es doch tun? Was ist, wenn sie es doch tun? Und gerade das haben ja jetzt im übertragenen Sinne natürlich, gerade das haben eben Petrus und Johannes erlebt. Sie haben es eben nicht mit den Nurbellern zu tun, sondern mit den bellenden Beißern zu tun. Ja, und das hat sich bis heute nicht geändert. Auch heute werden Menschen, die sich zu Jesus Christus halten, die ihm nachfolgen, sie werden bedrängt, sie werden bedroht, sie werden verfolgt, sie werden bestraft, Ja, es kann hingehen bis zur physischen Vernichtung. Und selbst kann das schon geschehen aus geringsten Anlässen. Ich las jetzt vor kurzem in Ethos eine Geschichte, ich muss Ihnen das einfach mal vorlesen. Das war wirklich ein geringer Anlass, aber der Mann soll bestraft werden. Habt ihr gewusst, dass es eine amerikanische Stiftung für Religionsfreiheit gibt beim Militär? Und zwar, ich lese das jetzt mal so wörtlich vor, die US-amerikanische Stiftung für Religionsfreiheit beim Militär forderte die konsequente Bestrafung eines Luftwaffenmajors, weil dieser eine geöffnete Bibel auf seinem Schreibtisch liegen gelassen hat. Das Buch sei eine unmissverständliche Bekundung christlicher Überzeugung und Vorrangstellung, meint Michael Weinstein, der Gründer dieser Stiftung. Mehr noch, das Verhalten von Major Steve Lewis stelle einen abscheulichen Verstoß gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten dar. Jetzt hört mal hin. Es ist nicht sein Schreibtisch, argumentierte er. Der Schreibtisch gehört dem amerikanischen Volk, dem amerikanischen Militär. Weinstein war aktiv geworden, nachdem sich auch 33 namentlich nicht genannte Mitarbeiter eines Luftwaffenstützpunktes bei ihm beschwert hatten. Einer nannte die zur Schaustellung der Bibel durch den Offizier einen eklatanten Fall von christlichem Trotzverhalten und Diskriminierung, der ihm Angst einflöße. Gegenüber der Presse geht Weinstein noch weiter und behauptet, 33 Air Force-Familien seien extrem verängstigt. Also was muss das schon ein Hass auf diese Bibel sein? Dass man also so schreibt, dass man also so argumentiert, ob dieser Luftwaffenmajor, dieser Steve Lewis da jetzt bestraft worden ist, geht hier jetzt noch nicht raus hervor. Das läuft momentan, vielleicht erfährt man es mal eines Tages. Aber ich musste euch einfach mal diese Geschichte da vorlesen. Also geringste Anlässe können schon wirklich dazu führen, nicht, dass du also wirklich bestraft werden kannst. Aber zurück zu unserem Text, zurück zu Petrus und Johannes. Sie haben eine Gemeinde und sie laufen schnurstracks zu dieser Gemeinde hin, erzähle ihnen, was passiert ist, und die Reaktion der Gemeinde, sie betet. Sie betet. Und das erinnert uns ja an eine spätere Geschichte aus Apostelgeschichte 12. Da war der Petrus auch gefangen und da wurde er durch ein Wunder Gottes aus der Zelle befreit. Und dann heißt es in dem Vers 12 der Apostelgeschichte 12, und als er sich besann, kam er vor das Haus Marias, der Mutter des Johannes, der mit dem Zunamen Markus hieß, da viele beieinander waren und beteten. Das war die Gemeinde damals. Und das ist jetzt der erste Punkt, den wir aus diesem Text mitnehmen sollen. Der erste Punkt, den uns dieser Text also mitteilen will, dass wir das fürsorgliche Gemeindegebet als etwas Selbstverständliches nehmen. Dass wir es als ein Faktum ansehen, das fürsorgliche Gemeindegebet, um wirklich Bedrohungen auch widerstehen zu können. Und das Gemeindegebet ist kein frommer Wunsch. Das Gemeindegebet ist keine fromme Idee. Die haben in der Tat wirklich damals gebetet. Natürlich wurde in der Apostelgeschichte auch schon davor gebetet. Wenn wir zum Beispiel in das Kapitel 1 gehen, in dem Vers 14, da hören wir, dass bereits zwischen Himmel und Pfingsten diese Gemeinde einmütig versammelt war und betete. Und dann, wenn wir 10 Verse weiterlesen, da findet ja diese Wahl zum 12. Jünger statt. Da wurde ja dieser Matthias gewählt und da heißt es wiederum, dass sie ganz bewusst beteten. Und natürlich dann dieser ganz besondere Vers aus Kapitel 2, dieser Vers 42, wo uns da die verschiedenen Kennzeichen der Gemeinde genannt werden, Gebet, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet. Die Gemeinde war also wirklich immer wieder im Gebet zu finden. Und man fragt sich natürlich, woran lag das? Natürlich lag es daran, dass der Jesus Christus während der dreijährigen Ausbildung seiner Apostel, seiner Jünger, kaum ein Thema so oft angesprochen hat wie eben das Gebet. Und dass natürlich für die Jünger Jesus Christus das einzigartige Vorbild gewesen ist, was das Beten betrifft. Und gerade der Herr Jesus Christus hat sie das Beten gelernt. Stichpunkt Vater Unser. Gerade Jesus Christus hat ihnen Themenbeispiele mit auf den Weg gegeben. Ganz praktische Themenbeispiele. Zum Beispiel die bittende Witwe. Und gerade Jesus Christus ist es ja gewesen, der ganz, ganz intensiv gebetet hat. Das hohe priesterliche Gebet. Denken wir also daran. Also, liebe Geschwister, das Gemeindegebet ist ein ganz, ganz elementares Zeichen einer gesunden, einer lebendigen Gemeinde, dass sie zusammenkommt und dass sie gemeinsam betet. Natürlich, es gibt viele Gebete im privaten Bereich. Ob es nun das Einzelgebet ist, ob es das Gebet in der Ehe ist, ob es das Gebet in der Familie ist, ob es das Gebet zu besonderen Anlässen ist oder ob es das Gebet in besonderen Notsituationen ist. Es geht auch nicht darum, das eine oder andere Gebet gegen das Gemeindegebet auszuspielen. Nein, nein, aber das Gemeindegebet ist ein demonstratives Gebet, wo wir ganz sichtbar vor der unsichtbaren und sichtbaren Welt zusammentreten und dann gemeinsam unsere Bitten vor dem lebendigen Gott aussprechen. Das müssen wir also ganz, ganz klar sehen. Und liebe Geschwister, wenn wir zusammenkommen, worum beten wir eigentlich? Was ist eigentlich der Inhalt des Gebetes? Wir drücken doch damit im Grunde genommen aus den schlichten, einfachen Satz, dass wir den lebendigen Gott nötig haben, dass wir wirklich seiner bedürfen, dass wir wissen, dass er alles hat, was wir brauchen. Das drücken wir doch mit dem Gemeindegebet wirklich aus, dass wir also seiner in der Tat also bedürfen. Und dass wir etwas bedürfen, wird in der Bibel nie als Mangel angesehen, sondern ist etwas Selbstverständliches. Der lebendige Gott geht davon aus, dass wir etwas bedürfen. Und vielleicht wundert er sich sogar, dass wir mit unserer Bedürftigkeit so wenig bei ihm anklopfen. Vielleicht wundert er sich darüber. Und das Gemeindegebet bekommt man also nicht von selbst. Um das Gemeindegebet muss man kämpfen. Das Gemeindegebet muss man wollen. Das Gemeindegebet muss man einsehen. Weil je länger ich nämlich mit dem Herrn Jesus Christus lebe, ich erkenne, dass wenn ich das Gemeindegebet nicht praktiziere, dass ich dann dem lebendigen Gott nicht nur keine Ehre gebe, sondern dass die Segenszuflüsse Gottes oder die Lebenszuflüsse Gottes zu einem Rinnsal werden und irgendwann mal ganz versiegen. All das, wozu der lebendige Gott bereit wäre, uns zu geben, kommt dann oft bei uns nicht an. Das ist es. Und liebe Geschwister, wie soll denn etwas in der Gemeinde geschehen? Wie soll etwas in der Gemeinde geschehen? Wie sollen unsere Gottesdienste, unsere Bibelstunden oder sonstige Veranstaltungen mit Vollmacht geschehen? Wie soll das möglich sein? Reinigung, Bewährung, Bewahrung. Wie sollen wir Widerstandskräfte gegen unsere Sünde bekommen? Wie soll Aufbau der Gemeinde geschehen? Mission, Evangelisation, und so könnte man das noch weiterführen, wenn wir nicht als Gemeinde zusammenkommen und vor unserem lebendigen Gott wirklich unsere Bedürftigkeit aussprechen. Darum geht es, liebe Gott, liebe Geschwister. Machen wir das Gemeindegebet wirklich zu einer Selbstverständlichkeit, machen wir das Gemeindegebet wirklich zu einem Faktum. Das ist das Erste, was uns dieser Text mitgeben möchte. Das zweite ist folgendes. Wir haben ja hier ein Gemeindegebet vorliegen. Und wir dürfen dieses Gemeindegebet durchaus als Vorbild, als Muster, als Modell sehen, an dem wir uns also orientieren dürfen. Wir müssen das Gemeindegebet nicht mit aller Krampfhaft selbst erfinden, sondern wir haben hier ein Gemeindegebet vorliegen, ja, das 5 einfache kleine Schritte enthält. Und zwar das Erste, was in diesem Gemeindegebet vorkommt, ist eine Anrede. Ist schlicht und einfach eine Anrede. Der lebendige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, wird von der neutestamentlichen Gemeinde und damit von uns auch mit Herr angeredet. Das ist so unsere übliche Anrede. Aber das habe ich mir sagen lassen. Das ursprüngliche Wort, das die Gemeinde damals verwendet hat, kommt eben nicht so häufig im Neuen Testament vor. Das Wort heißt nämlich Despotes, so habe ich mir sagen lassen. Daher kommt unser deutsches Wort Despot, womit wir allerdings in der Regel etwas Negatives verbinden. Aber hier ist es gemeint im Sinne von Gebieter, von Herrscher. Und so hat die Gemeinde ihn, den lebendigen Gott, also wirklich angeredet. Und das sollte, einerseits sollte das wirklich seine absolute Macht, seine starke Souveränität ausdrücken und zum anderen den Gegensatz betonen zu den weltlichen Despoten, zu den weltlichen Tyrannen. Aber so hat die Gemeinde ihn wirklich angeredet. Das war kein leerer Spruch, sondern es war ein ganz, ganz tiefes Bekenntnis dieser Gemeinde, dass sie ihn mit Gebieter, mit Herrscher angeredet hat. Und damit hat sie sofort klar gemacht, um wen es jetzt geht, mit wem ich jetzt Kontakt aufnehme, mit wem ich also jetzt wirklich da spreche. Und wenn ich das sage, oder wenn wir das sagen, dieses tiefe Bekenntnis, wenn das für uns nicht so ein nettes Sprüchlein ist, nicht einfach nur so eine beiläufige Anrede, sondern wenn das auch für uns ein tiefes Bekenntnis ist, dass ich sage, du Herr bist wirklich mein Gebieter, mein Herrscher in meinem Leben, dann habe ich mich von vornherein damit festgelegt, wie ich mich zu verhalten habe, was der lebendige Gott von mir will. Also ein ganz, ganz tiefes Bekenntnis, womit die Gemeinde den lebendigen Gott damals angeredet hat. Das ist das Erste, was in diesem Gebet vorkommt. Das Zweite, was in diesem Gebet auftaucht, ist eine Prädikation. Das heißt, der lebendige Gott wird mit Prädikaten belegt. Und zwar die Gemeinde benennt ihn hier als den Herrn, als den Gebieter, als den Herrscher, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Natürlich wissen wir, es gibt noch weitere Prädikate Gottes. Die Gemeinde ehrt ihn als Schöpfer. Die Gemeinde ehrt ihn als ihr Haupt. Die Gemeinde ehrt ihn als ihren Erlöser und Versöhner. Die Gemeinde ehrt ihn als den Herrn ihres Lebens. Die Gemeinde ehrt ihn als ihren Hirten. Und man könnte sicherlich noch vieles, vieles mehr aufführen. Aber sie haben den lebendigen Gott, haben sie damals eben so benannt, den Herrscher des Himmels und der Erde und des Meeres und alles, was ihm darin ist. Und das Dritte, das ist jetzt höchst interessant. Denn jetzt bekommt die Gemeinde eine Erklärung, eine Deutung ihrer jetzigen Situation. Und das fand ich schon hochinteressant an diesem Gebet. Was nämlich da jetzt passiert, ist ja recht eigenartig. Da heißt es nun, der du durch den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt hast, warum empören sich die Heiden und die Völker nehmen vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich zuhauf wider den Herrn und wider seinen Christus. Wahrlich ja, sie haben sich versammelt über deinen heiligen Knecht Jesus, welchen du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und dem Volk Israel. zu tun, was deine Hand und dein Rat zuvor bedacht hat, dass es geschehen solle. Dass man sich fragt, was soll das jetzt? Beim ersten Hinschauen scheint das überhaupt kein Gebet mehr zu sein, sondern eine Mini-Auslegung des Psalms 2. Aber das ist gerade das Interessante. Während die Gemeinde betet, wird sie durch ihren Herrn an Psalm 2 erinnert und gibt sich quasi selbst eine Deutung, eine Erklärung für das, was momentan abgeht. Indem also die Gemeinde sagt, Herr, du hast es ja schon vorausgesagt, du hast es ja schon vorherbestimmt, dass es so kommen wird. Und Herr, was hier passiert und du bereits angekündigt hast, es liegt letztendlich alles voll in deinem Plan. Und das ist ja genau der Inhalt von Vers 28, wenn es da heißt, zu tun, was deine Hand und dein Rat zuvor bedacht hat, dass es geschehen sollte. Und was in dem Gebet jetzt noch passiert, ist ja Folgendes. Dadurch, dass sie nämlich an Psalm 2 erinnert werden durch ihren Herrn, verliert die massive Drohung immer mehr an Bedeutung. Weil sie ja auch vom Psalm 2 her wussten, aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Er wird einst mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Also die Gemeinde betet, die Gemeinde wird durch ihren Herrn am Psalm 2 erinnert. Psalm 2 rückt alles ins rechte Licht. Sie, die Gemeinde, begreifen die Machtverhältnisse. Die Gemeinde kann deshalb so beten. Die Gemeinde hätte doch ganz anders beten können. Die hätte doch beten können, Herr, wir bitten dich angesichts dieser schwierigen Situation, in der wir uns jetzt befinden, schick doch mal endlich so einen Racheengel da in diese jüdische Religionsbehörde hinein, dass du da mal endlich so richtig aufräumst. Verbiete ihnen doch, dass die so bösartig mit uns umgehen. Du siehst doch, wie es uns momentan ergeht. Und unsere Leute waren sogar im Gefängnis. Mach doch mal endlich etwas. Es kann doch nicht so weitergehen. Nichts von alledem. Und wenn man dieses Gebet intensiv studiert, dann fällt einem auch auf, es taucht auch gar keine Wehleidigkeit auf. Auch kein Selbstmitleid, so nach dem Motto, ach, was haben wir momentan doch für einen Druck und für eine Bedrohung auszuhalten. Nichts von alledem. Und liebe Geschwister, haben wir schon bemerkt, dass bis jetzt noch keine Bitte aufgetaucht ist? Und wir kommen jetzt schon zum vierten Schritt. Wir sind schon fast am Ende des Gebetes. Bis jetzt ist noch keine Bitte aufgetaucht. Und jetzt heißt es, die kommt jetzt erst zunächst mal in Vers 29, wo es da zunächst einmal heißt, und nun Herr, siehe an ihr drohen. Was so viel heißt, Herr, greife doch jetzt auf irgendeine Art und Weise ein. Nur die Frage ist, wie soll der lebendige Gott reagieren? Wie soll er eingreifen? Und da müssen wir ganz genau hinschauen. Worum bittet die Gemeinde? Und gib deinen Knechten mit aller Freudigkeit, oder man könnte auch sagen, mit allem Freimut zu reden dein Wort. Dass die Bitte so ausgeht, war ja nur möglich, weil sie zuvor eine Erklärung, eine Deutung ihrer jetzigen Position durch den Psalm 2 bekommen haben. Deswegen konnten sie diese Bitte so wirklich äußern. Und diese Bitte ist schon erstaunlich, das muss man ganz sagen. Dadurch bekommt der Blick der Gemeinde auch noch eine ganz andere Richtung. Die Gemeinde blickt nicht nur nach oben, nach Gott, sondern sie blickt auch nach außen. Sie blickt sozusagen über den Tellerrand hinaus. Dass sie nämlich wirklich auch weiterhin angesichts dieser massiven Drohung, angesichts dieser ungemütlichen Situation weiterhin die Wahrheit bezeugen kann, weiterhin das Wort reden kann. Sie bittet eben nicht, Herr, stopf doch unseren Feinden endlich das Maul. Oder Herr, nimm uns doch aus dieser misslichen Situation, aus diesem Konflikt heraus. Nein, das betet sie nicht, sondern sie betet, gib uns wirklich den Freimut, die Freudigkeit, gerade wegen dieser Situation, jetzt weiterhin dein Wort zu verkündigen. Und wir wissen ja, aus diesem selben Kapitel 4, nur einige Verse vorher, und zwar der Vers 13, da haben wir ja schon gesehen, dass die etablierten Theologen von damals sehr erstaunt waren, mit welchem Freimut und mit welcher Freiheit da Petrus und Johannes aufgetreten sind. Und jetzt kommt die Gemeinde und bittet wieder, Herr, gib deinen Knechten und gib auch uns die Freudigkeit, jetzt erst recht Klartext zu reden. Auch wenn wir in dieser schwierigen Situation sind. Und das müssen wir jetzt auch richtig verstehen. Freudigkeit, Freimut, das heißt jetzt nicht, dass ich keine Angst habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich keine belegte Stimme bekomme. Das heißt nicht, dass ich jetzt keine feuchten Hände bekomme. Das heißt es nicht. Dass wir das also ganz, ganz auch nüchtern sehen. Aber diese Gemeinde hat eben jetzt nicht den nächsten Unterschlupf gesucht, sondern sie hat wirklich den Herrn darum gebeten, diese Freudigkeit und diesen Freimut zu bekommen. Und das ist natürlich etwas, was auch für uns als Gemeinde ganz, ganz wichtig ist, angesichts wirklich dieser gottlosen Entwicklung in unserer Welt, auch in unserem Land, dass wir uns eben nicht in die Defensive drängen lassen, dass wir uns nicht problemfixiert um unsere eigene Achse drehen und uns ständig fragen, ja, wie viel Freiheit habe ich noch und wie lange kann das noch gut gehen und was können wir da noch machen? Natürlich kann man sich von Zeit zu Zeit mal kritisch mit dieser Frage auseinandersetzen. Aber diese Jerusalemer Gemeinde, die will uns doch jetzt etwas ganz anderes sagen, dass wir uns wirklich in solchen schwierigen Situationen nicht einkapseln, sondern dass wir uns wirklich auch nach außen hinwenden. Dass wir wirklich von dem Herrn diesen Freudigkeit und diesen Mut bekommen, wirklich einer Welt entgegenzutreten, ja, die Jesus Christus ja schon längst beiseite geschoben hat, die sich von den Geboten und Ordnungen des lebendigen Gottes schon längst verabschiedet hat. Dass wir da wirklich diesen Mut bekommen, aus solch einer Welt entgegenzutreten und weiterhin wirklich das Wort der Wahrheit zu verkündigen. Und dann fügt sie dieser Bitte, gib deinen Knechten wirklich diesen Mut, dann fügt sie dieser Bitte noch eine weitere Bitte hinzu, und zwar in Vers 30, da heißt es, und strecke deine Hand aus, dass Gesundheit und Zeichen und Wunder geschehen. Auch das müssen wir richtig interpretieren. Sie beten hier nicht um ein spektakuläres Wunder, sondern hier sind die Wunder oder ist das Wunder nur Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist eben, dass sie diese Freudigkeit, dass sie diesen Mut bekommen. Und dazu sind also diese Wunder sozusagen nur Begleitelement. Dass sie dadurch wirklich eben gestärkt werden. Dass sie durch diese Wunder Gottes wirklich diese Freudigkeit und diesen Mut bekommen. Ja, und dann das Letzte, womit dieses Gebet dann abschließt, ist, ja, dass die Gemeinde, sage ich mal, all das, worum sie bittet, dass das im Namen des Knechtes Jesus Christus geschehen soll. Das ist dieses Gemeindegebet. 5 einfache kleine Schritte. Und ich wiederhole mich nochmal, wir dürfen es wirklich als Vorbild nehmen, als Muster nehmen, als Modell nehmen, wir dürfen uns wirklich auch daran orientieren. Dieses Gebet hat eine Anrede, dieses Gebet hat eine Prädikation, dass ich also ausdrücke, wer dieser lebendige Gott ist. Und durch dieses Gebet bekomme ich auch eine Deutung, eine Erklärung, für das, was momentan auch in meinem Leben vielleicht abläuft. Und wie gesagt, dann kommt diese eigentliche Bitte, die sie da wirklich äußern, und dann eben dieser Abschluss, dass all das geschehen soll im Namen des Herrn Jesus Christus. Und dann noch ein letztes. Dass dieses Gemeindegebet auch eine Wirkung hat. Das lesen wir ja in diesem Text. Gebete also im Raum Gottes bewirken etwas. Und in unserem Text heißt es ja, es kommt da zu einem Beben, zu einem Erschüttern. Ja, was eben bedeutet, ja, die spürbare, die unmittelbare Nähe Jesu Christi. Er ist da und das hat die Gemeinde in diesem Moment wirklich gespürt. Und dann heißt es ja weiter, und das ist natürlich jetzt etwas, was uns irritieren kann. Dass es da heißt, dass diese Gemeinde voll Heiligen Geistes wurde. Sodass wir uns fragen, wie, schon wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist? Den haben sie doch gerade erst bekommen. Hat wohl beim ersten Mal nicht so ganz gereicht, oder? Und merkwürdigerweise lesen wir auch zum Beispiel im Epheserbrief, im Kapitel 5, Vers 18, da lesen wir Ähnliches. Sondern werdet voll Heiligen Geistes. Und das hat der Apostel Paulus zu Menschen gesagt, die ja, Christen waren, die vom Heiligen Geist bewohnt waren, die mit dem Heiligen Geist versiegelt waren. Also wie haben wir das zu verstehen? Der Apostel Paulus meint also nicht damit, dass wir noch so eine Art, wie man das so gerne hört und wie man das so gerne sagt, dass man so, noch so eine Art Powerausstattung bekommen muss. Nein, nein, das meint er nicht damit. Sondern, dass wir eben in einem beständigen Wachstumsprozess immer mehr vom Heiligen Geist geprägt werden sollen. Dass unser Leben immer mehr durch den Heiligen Geist verändert werden soll. Das ist also letztendlich damit gemeint. Und das wissen wir ja. Das, was mich prägt, bestimmt mich auch letztendlich. Und das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist geschieht immer durch das Wort. Geschieht immer durch das Wort Gottes. Und wenn wir uns dem Wort Gottes öffnen, wenn wir dankbar nach dem Wort Gottes greifen, wenn wir nicht nur so unsere Gottesdienste, unsere Bibelstunden und unsere sonstigen Veranstaltungen so absitzen, sondern wenn wir wirklich den Wunsch haben, Neues zu lernen, dann werden wir auch immer mehr vom Heiligen Geist erfüllt und werden auch immer mehr vom Heiligen Geist geprägt. Und wenn wir immer mehr von dem Wort geprägt werden, dann werden wir auch immer besser ausgerüstet, wirklich mit dieser Freudigkeit und mit diesem Freimut das Wort Gottes zu reden. Und dieser Freimut, nochmal, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, dieser Freimut ist nicht in erster Linie eine Sache des Temperaments. Ist nicht in erster Linie eine Sache so nach dem Motto, dass der eine mutiger ist als der andere. Nein, nein, ich denke schon, dieser Freimut und diese Freudigkeit ist eine geistliche Qualität. Eine geistliche Qualität, die der lebendige Gott auch solch einem Menschen geben kann, der von seinem Wesen her ganz still, ganz ruhig ist, ganz bescheiden ist, der nie in irgendeiner Gemeindeversammlung das große Zepter schwingen würde. Ich denke, Freudigkeit und Mut ist wirklich mehr eine geistliche Qualität. Aber darum sollen wir wirklich den lebendigen Gott bitten, dass er uns wirklich als Gemeinde diese Freudigkeit und diesen Freimut schenkt, ja, dass wir so durch den Heiligen Geist, ja, ich sag mal, bearbeitet werden, dass wir wirklich sagen können, wie die Apostel, Herr, wir wollen hinstehen und unseren Blick nach außen wenden für deine Wahrheit und für dein Evangelium. Ja, und das Ergebnis, das steht ja genau am Ende des Verses 31. Da tritt nämlich genau das ein, worum sie in Vers 29 gebetet haben, und redeten das Wort Gottes mit aller Freudigkeit. Das ist das, was uns dieser Text, dieses Thema Gemeindegebet, uns mitgeben will, wirklich auch für die neue Woche, dass wir das Gemeindegebet wirklich als etwas Selbstverständliches annehmen und dass wir uns durchaus an diesem Gemeindegebet, so wie es hier aufgeschrieben ist, dass wir uns an diesem Gemeindegebet wirklich orientieren dürfen, dass wir es wirklich auch als Vorbild nehmen dürfen und dass wir auch dann durch das Gemeindegebet wirklich diese Wirkung erfahren, dass wir immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, immer mehr davon geprägt werden, auch unser persönliches Leben und immer stärker diese Freudigkeit und diesen Mut bekommen. Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Amen.